Glück auf. Ihr sagt Glück. Also für mich ist Heimat da, wo ich mich letztendlich niederlasse und ich fühle mich der Region schon verbunden, das kann ich schon so sagen, ja. Ich habe grundsätzlich keine Visitenkarten dabei. Die wichtigen Personen, die brauchen keine Visitenkarte und so habe ich es dann auch gehalten, dass ich gesagt habe, naja, also müssen die mich halt erstmal so kennenlernen.
Herzlich willkommen bei Herzschlag, dem Podcast aus dem Erzgebirge.
Glück auf, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Herzschlag-Podcasts. Schön, dass ihr gerade zuhört und gemeinsam mit mir wieder mehr über spannende Persönlichkeiten aus unserem Erzgebirge erfahren wollt. Mein Name ist Christopher Gahler, ich bin selbst Erzgebirger mit Leib und Seele und Host der heutigen Folge Herzschlag. Meine Mission hier im Podcast ist es, Menschen aus unserer Region zu treffen, sie dort zu besuchen, wo sie wirken und arbeiten und herauszufinden, was sie antreibt, wie sie denken und welchen Beitrag sie für unsere Heimat leisten. Ich möchte euch zeigen, wie diese Persönlichkeiten das Erzgebirge prägen, wie sie Dinge bewegen und wie sie unsere Region auch über die Grenzen hinaus sichtbar machen. Auf meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders, oder besser gesagt auf eine neue Gästin, denn heute ist wieder eine Frau hier bei mir im Podcast, beziehungsweise war ich in Annaberg zu Gast bei ihr und es gibt eine Premiere. Die Frau kommt nämlich nicht aus dem Erzgebirge, wohnt auch nicht hier, spielt aber trotzdem eine wichtige Rolle für unsere Region. Ich spreche mit Simone Wilson, Geschäftsführerin der IDT. Das steht für Industrie- und Dichtungstechnik und sagt auch genau, was die Firma macht. Sie stellt Dichtungen her. Der Stammsitz ist dabei in Essen, das wichtigste Werk ist aber hier in Annaberg-Buchholz. Was genau IDT eigentlich macht, wird sie uns natürlich erklären und auch, wie Simone beim regelmäßigen Pendeln zwischen Essen und dem Erzgebirge ihre Zeit verbringt und wie sie es schafft, ein international aufgestelltes Unternehmen zu führen. Darüber sprechen wir heute. Außerdem geht es um ihren ganz persönlichen Weg vom Interesse daran, Menschen zu bewegen, hin zu einer Geschäftsführerin in einer männerdominierten Branche. Wir sprechen über ihren Alltag, über ihren Werdegang, warum auch ihr Unternehmen einen Podcast macht und darüber, was sie antreibt. Und natürlich schauen wir auch drauf, welchen Blick sie als Nicht-Erzgebirgerin auf unsere Region hat. Und wenn ihr wissen wollt, oder auch nicht, was eine Wellenringdichtung ist, dann bleibt jetzt dran bei Simone und mir im Herzschlag-Podcast. Also viel Vergnügen. Simone Wilson, Glück auf hier im Erzgebirge in Annaberg-Buchholz.
Hallo Christopher.
Wir sind bei IDT Dichtungen, Industrie- und Dichtungstechnik. Wir haben das heute ein bisschen anders gemacht, als wir es normalerweise im Podcast machen. Wir sind erst durch die Firma gegangen und sind jetzt hier bei euch im Besprechungsraum, oder? Ist das
genau,
richtig?
Genau, das ist unser Besprechungsraum.
Euer Besprechungsraum hier mit Blick Richtung Annaberg-Buchholz. Ihr sitzt hier im Gewerbering. Wer es Kaufland kennt, Obi kennt in Annaberg, dort in der Nähe sind wir.
Genau.
Und wir sehen schon eure drei Standorte hier hinter dir. Wer das Ganze heute auch mal mitschauen möchte, beziehungsweise Teile davon, der kann gerne auf die Socials gehen, also auf Instagram, auf TikTok auch ganz seit neuestem von Erzgebirge Gedacht gemacht. Und dort seht ihr dann auch mal Simone live und in Farbe und natürlich auch auf der Webseite Erzgebirge Gedacht gemacht. Dort seht ihr dann Bilder von unserem Gespräch und von der Firma. So, wir steigen direkt ein. Also Glück auf, kannst auch du als Essenerin sagen.
Kann auch ich als Essenerin sagen.
Weil
genau.
Ihr habt ja da auch ein bisschen eine gewisse Beziehung dazu.
Ja, na? Bergbau ist definitiv das verbindende Element.
Also, sag mal, wie würdest du denn jetzt auf erzgebirgisch Glück auf sagen?
Glück auf.
Glück auf, okay, mit Ü. Interessant.
Ihr sagt Glück.
Wir sagen Glück.
Glück.
Wir sagen Glück auf. Also wir sind ja auch durchgegangen, die meisten haben Glück auf gesagt. Die meisten deiner männlichen Mitarbeiter. Demzufolge ja. Aber das hört sich ja schon ganz gut an, weil dir halt ein bisschen hochdeutscher als bei uns hier, wo der Mund manchmal nicht so aufgeht. Gibt's so Ähnlichkeiten zwischen den Ruhrpottlern und den Erzgebirgern? So, wenn wir jetzt gleich mal dabei sind. Beide Bergbautraditionen?
Also für mich war wirklich ein bezeichnendes Erlebnis. Vor vielen Jahren haben wir hier ein gemeinsames Sommerfest gefeiert. Ich meine, dass man, wir teilen ja mittlerweile, ne, vor Corona, nach Corona, es war auf jeden Fall vor Corona. Das machen wir immer mal wieder und zum Auftakt lief das Steigerlied. Und ich glaube, wir haben es dreimal gespielt, weil sich die Kollegen und Kolleginnen aus beiden Standorten dieses Lied halt immer wieder gewünscht haben und mitsingen wollten. Und das finde ich natürlich schon phänomenal, ne? Also da brauchst du eigentlich nichts, um warm zu werden, sondern du weißt sofort, wir ticken irgendwie ähnlich.
Das ist ganz lustig. Ich bin hierher gefahren, habe die ganze Zeit Herbert Grönemeyer-Lieder gesummt. Weil da es ja auch diesen ganz berühmten Live-Part von Bochum gibt, ja, wo am Anfang der Steigermarsch kommt. Und irgendwie kam ich da drauf in der Recherche und so. Man sieht hier auch Essen, da ist das die Zeche?
Das Zeche Zollverein.
Zeche, ja. Zollverein. Also man sieht hier eure drei Standorte in Deutschland, also einmal Annaberg, Essen und München. Und ja, also das hat auf jeden Fall diese zwei Bilder, die man hier auch sieht, sind so die... Die haben die meiste Verbindung, glaube ich, würde ich sagen.
Ja,
oder?
Also ich habe das auch mal so gemacht, wie gesagt, den Münchner Standort haben wir natürlich auch. Die haben jetzt keine Bergbautradition, aber zur Weihnachtszeit überlege ich immer, was kann ich, also eine kleine Aufmerksamkeit gerade für die Kollegen aus dem Management-Team. Und ein Weihnachten habe ich das so gemacht, da habe ich so einen Mini-Stoll ins Paket gepackt, ein selbstgebrautes Bier, das war aus dem Münchner Raum und eine kleine Portion Currywurst. So, ne? Also ich finde, über solche Elemente kriegt man einfach sehr, sehr schnell Verbindung hergestellt und versteht irgendwie auch, okay, die Kollegen hier, die lieben das Bier, genauso also wie wir oder die Münchner im Ruhrpott, die Münchner in München und wir im Ruhrpott. Und die Currywurst ist sowieso immer das verbindende Element für alle und den Stollen, den mögen auch alle wahnsinnig gerne. Und das ist einfach immer total schön, wenn man an solchen Elementen andocken kann.
Also man merkt, du hast schon in Richtung Kommunikation einiges drauf, das da gehen wir dann nochmal drauf ein, aber ich kenne solche Geschenke normalerweise bloß von Agenturen, die sich da wirklich Stunden, Wochen vorher vor solchen Weihnachtspräsenten Gedanken darüber machen, dass das dann so sinnig ist. Naja, ist ja so, also man kriegt normalerweise, kriegt man vielleicht eine Flasche Wein, jetzt haben es viele verstanden, dann gibt es mal eine Flasche Öl oder so, also aber dass das so clever ist, ja,
finde ich. Naja, aber ich finde, es ist ja auch Aufgabe, also schon zu schauen, dass die Kollegen und Kolleginnen verstehen, dass sie zusammengehören. Und das kann man natürlich fördern. Und ich finde es einfach immer schade, auch eine Möglichkeit zu verschenken, wenn man das nochmal mitgeben kann auf eine ganz nette Art. Ne? Und ich sehe das auch als eine meiner zentralen Aufgaben, letztendlich auch für dieses Unternehmen, dafür zu sorgen, dass alle verstehen, dass wir ein IDT sind.
Können wir gleich nochmal drauf eingehen, weil ich das super spannend finde, wie du das Thema auch denkst, auch die Mitarbeiterstruktur denkst. Erst nochmal vielleicht kurz zu IDT. Also wir haben gerade am Anfang gesagt, IDT, Dichtungen, jetzt der normale Zuhörer, der hat jetzt wahrscheinlich nicht so viel mit Dichtungen zu tun in seinem Leben. Vielleicht hat er schon mal im Bad eine gewechselt oder in der Küchenarmatur, aber eigentlich hat er ja trotzdem jeden Tag damit zu tun, weil ganz, ganz viele Dinge durch Rohre laufen, die dann im Endeffekt bei uns ankommen und die natürlich durch solche Dichtungen laufen. Also was macht ihr jetzt genau? Kannst du das mal so in ein, zwei Sätzen beschreiben?
Ja, das ist immer so ein bisschen schwierig. Für mich ist das eigentlich ganz spannend, weil ich ja eigentlich auch nur über Umwege zur Dichtungstechnik gekommen bin und das auch schon verstehen kann, dass man, also alle denken sofort immer sanitär, also Wasserhahn tropft oder. Wir stellen allerdings Industriedichtungen her für große Chemieanlagen. Da fließen auch Flüssigkeiten und andere Stoffe durch Rohre, die natürlich teilweise viel, viel gefährlicher sind. Und diese Rohrleitungen sind auch miteinander verbunden und für diese Verbindungsstücke braucht es eben Dichtungen. Und die stellen wir her. Das sind einmal Standarddichtungen, aber wir machen auch ganz viele Sonderteile. Das ist eigentlich auch so ein bisschen unsere Spezialität.
Zum Beispiel Wellenringdichtungen, das haben wir jetzt im Vorfeld. Wellenringdichtungen, ich hab's immer noch, ich dachte, ich kann jetzt glänzen und sag's richtig.
Wellenringdichtungen ist ein Standardteil, genau, aber eben auch komplexere Teile, die jetzt erstmal nicht aussehen wie so eine eigentliche Dichtung, die ja in der Regel so eine Standarddichtung ist, rund, ne? Hat ein Loch in der Mitte.
Genau, also wir haben uns die Firma jetzt mal angeschaut, hier in Annaberg, den Produktionsstandort, haben viele unterschiedliche Formen, Größen gesehen, also wir haben gerade noch mit eurem Produktions- oder Vertriebsleiter geredet.
Ja, dem Vertriebsleiter hier, ja.
Genau, und der hat uns erzählt, also die Größe, die ihr mal gemacht habt, ist so 4,50 Meter ungefähr gewesen im Durchmesser, also riesig groß. Dann gibt es natürlich auch die ganz kleinen Dichtungen, die, sagen wir mal, so groß sind wie der Daumen ungefähr oder wie der Daumennagel. Also ihr habt eine riesen Bandbreite, ihr habt ein riesen Portfolio, was ihr beliefert, also hauptsächlich Industrie, Raffinerien, chemische Industrie und so weiter. Also das jetzt mal bloß zusammengefasst, damit wir überhaupt wissen, über wen wir gleich reden werden und mit welchem Background auch.
Ja, also ich sage immer, die Bayers, BASFs, Totals, BPs, Essos dieser Welt, genau, die beliefern wir. Aber wir beliefern natürlich auch normale, kleinere Kunden, ne? Aber die Großchemie gehört schon im Grundsatz zu unseren zentralen Kundengruppen.
So, und jetzt seid ihr hier ins Erzgebirge gekommen vor nunmehr, ich glaube, 40 Jahre. Ihr
habt etwas mehr als 30 Jahre.
Etwas mehr als 30 Jahre, weil ihr hattet so ein Unternehmensjubiläum 100 plus 40.
Genau.
Das heißt, ihr habt das so ein bisschen aufgeteilt wahrscheinlich. Dein Papa hat die Firma ins Leben gerufen.
Genau, der hat die IDT 1984 gegründet. Das waren die 40 Jahre, aber der Annaberger Standort hat halt schon eine viel, viel längere Tradition. Nämlich seit 1924 gibt es den Standort schon. Und wir haben diese Geschichte letztendlich geerbt, als wir den Standort übernommen haben oder einen Teil des Standortes übernommen haben.
Und du hast erzählt, also es ist Montag, wir nehmen Montag Vormittag auf. Du kamst gestern aus dem Ruhrpott, aus Essen. Du wohnst direkt in Essen, oder?
Genau.
Direkt in Essen. Kommst ein Sonntag hergefahren, ist bestimmt ein bisschen entspannter. Und dann hast du hier im Erzgebirge eine Wohnung oder wie kann man sich das vorstellen?
Das ist unterschiedlich.
Schließt du hier in der Firma auf den Boden?
Ja, genau. So ist das. Meine Eltern haben hier eine kleine Wohnung, tatsächlich hier direkt um die Ecke. Und wenn ich dann wirklich so lange da bin oder so häufig komme, dann übernachte ich dort, weil das für mich einfach angenehmer ist. Aber ich übernachte auch im Hotel. Also das ist, kommt immer so ein bisschen drauf an, wer jetzt auch gerade mit dabei ist. Ja.
Aber deine Eltern wohnen nicht hier, nee, die wohnen, die wohnen in Essen. Die haben bloß hier die Wohnung, weil dein Papa natürlich viel hier unterwegs
damals,
war.
Damals auch häufig hier war und auch gerne, glaube ich, in seinem eigenen Bett schläft.
Jetzt ist für dich, du bist so ein bisschen eine Premiere für mich als Hoster hier vom Herzschlag-Podcast, weil du die erste Nicht-Erzgebürgerin bist und trotzdem Botschafterin, deswegen interviewe ich gerade relativ frische Botschafterin, noch nicht mal ein Jahr. Und trotzdem die Frage so, ist Erzgebirge ein Stück Heimat? Also wahrscheinlich ist Erzgebirge nicht Heimat. Du kannst auch ruhig ehrlich antworten, weil das ist es ja wahrscheinlich in dem Sinne nicht, wie der Heimatbegriff gefasst wird.
Also Heimat, das glaube ich, ist für jeden so ein bisschen unterschiedlich. Also ich bin im Ruhrgebiet geboren, würde mich jetzt aber nicht zwingend also als Ruhrgebietlerin bezeichnen. Ich war zum Studium in Bayern. Ich war vor dem Studium ein halbes Jahr hier, habe ein Praktikum bei der Freien Presse Lokalredaktion gemacht, Mitte der 90er Jahre. Dann war ich in den USA, dann bin ich ins Ruhrgebiet zurückgekehrt. Und jetzt teile ich also besonders dieses Jahr so ein bisschen meine Zeit auf zwischen Erzgebirge und Ruhrgebiet. Also für mich ist Heimat da, wo ich mich letztendlich niederlasse und ich versuche schon an den Orten, an denen ich bin, auch so ein Gefühl dafür zu bekommen, also was die Gegend ausmacht oder was den Ort ausmacht, ne? Und ich habe hier auch Freunde, mit denen ich Dinge unternehme. Also die Fotografin war ja gerade da, die begleitet uns auch schon sehr, sehr lange. Die lebt jetzt in Chemnitz, aber mein Webentwickler, der lebt in Krottendorf und wir machen immer was zusammen. Von daher, also ich fühle mich der Region schon verbunden, das kann ich schon so sagen, ja.
Sehr schön. Ja, vielleicht noch zur Einordnung. Wir waren hier vorher noch Teil eines Instagram-Reels von euch für eure Instagram-Seite. Wir wurden hier einfach eingespannt und haben das ein bisschen als Statisten untermalt. Also wer das noch angucken möchte, im Nachhinein sicherlich zu sehen auf der Instagram-Seite von IDT-Dichtungen. Und deswegen war auch die Fotografin mit dabei. Genau. So, jetzt ist Annaberg Essen. Also du hast hier Freunde, du bist hier ein bisschen sozial aktiv. Das ist auch sehr schön und sehr gut. Jetzt hast du da 6 Stunden Fahrt dazwischen, sage ich jetzt mal pauschal, zwischen trotzdem deinem Wohnort, wenn du es nicht Heimat unbedingt nennen willst, aber ich denke schon ein Teil Heimat, wird schon Essen ein bisschen Heimat sein, und dann deiner Annaberger Heimat. Wie nutzt du diese 6 Stunden? Also das ist ja eigentlich viel, viel Lebenszeit, die da auf der Straße liegt. An einem Sonntagabend ist jetzt vielleicht auch manchmal nicht so einfach mit geschäftlichen Telefonaten, aber was machst du in der Zeit?
Also es ist eigentlich immer unterschiedlich. Letztes Mal, als ich nach Hause gefahren bin, habe ich die ganze Zeit keine Musik gehört, aber habe viel telefoniert. Also wenn ich nach Hause fahre, ist es meistens donnerstags, so zwischen 14 und 15 Uhr, da kann man noch gut telefonieren. Auf dem Hinweg ist es immer unterschiedlich. Letztes Mal, als ich hergefahren bin, habe ich die ganze Zeit tatsächlich Podcasts gehört.
Was da?
OMR-Podcast mit Jürgen Klinsmann war der eine, und der andere Podcast, den ich häufig höre, ist Good Work mit Juli Jankowski. Da ging es darum, wie man Podcast besser machen kann.
Na, sag glaub, ruhig, wenn was hier.
Ich glaube, ich habe sogar noch einen dritten gehört. Das war auch ganz nett. Manchmal höre ich aber auch nur Musik. Also das ist ganz unterschiedlich. Ich finde das gar nicht schlimm. Ich fahre gerne Auto. Ich fahre auch lieber am Sonntagabend, weil dann einfach nicht so wahnsinnig viel los ist, und bin dann montags schon hier. Das finde ich eigentlich ganz nett.
Ja. Okay, also du probierst dich auch schon so ein bisschen, zumindest teils weiterzubilden auf der Autofahrt. Also jetzt nur Musik, ständig Musik, nicht unbedingt.
Nee, wobei ganz so lange höre ich wirklich auch noch keine Podcasts, weil ich glaube, da muss man sich so ein bisschen ranrobben, wie man das hinbekommt. Ne? Also, dass man sich wirklich auch die Zeit nimmt. Im Ruhrgebiet ist man relativ lange unterwegs, nicht weil die Strecken so lang sind, sondern weil so viel Stau ist. Aber in diesem Berufsverkehr ist das für mich echt schwierig. Ich mache das dann entweder, wenn ich spazieren gehe, ne, dass ich mir manchmal auch dann Podcasts anhöre. Und ich interessiere mich einfach wahnsinnig für Menschen und ich finde die Geschichten so spannend. Also Jürgen Klinsmann, ich bin jetzt kein Fan, ne, aber ich fand es trotzdem super spannend, was er zu erzählen hatte.
Ja, klar. Ja, gibt ja viele solche Formate. Wir probieren ja auch gerade eins zu machen in dem Sinne. Kannst du dich dann wahrscheinlich das nächste Mal auch selber im Auto nochmal.
Kann ich mir hören. Ja, genau.
Aber ihr habt ja auch als Firma einen eigenen Podcast. Da können wir gleich gerne mal drauf gehen, weil ich mich so gefragt habe, okay, ein Dichtungshersteller, mittelständischer Betrieb, macht einen Podcast. Ist das so, du hast, muss man vielleicht jetzt mal ein bisschen drauf blicken, du bist eigentlich studierte Journalistin, Kommunikationswissenschaftlerin, würde ich jetzt mal so im großen Feld.
Passt schon.
Bin ich im Übrigen, also ich habe auch Kommunikationswissenschaft studiert, deswegen kann ich das alles so ein bisschen nachvollziehen, was du sagst. Wirtschaftspsychologe noch. Und ist das so ein bisschen daraus entstanden, dass du dir gesagt hast, okay, ich will das jetzt einfach machen, weil das ist so mein Grundhandwerk, was ich mal gelernt habe? Oder nützt euch dieser Podcast wirklich auch was? Kriegt ihr neue Kunden ran dadurch, neue Azubis und so weiter?
Also das ist tatsächlich häufig nicht meine eigene Idee. Ich habe, weiß Gott, ganz viele andere Dinge, um die ich mich kümmern könnte. Aber unser technischer Direktor, Jörg Skoda, der hat immer ganz tolle Ideen. Und der sagt, wir könnten doch mal. Ne? Und aktuell haben wir ein regulatorisches Thema, das uns sehr stark betrifft. Das ist diese Debatte um PFAS, um das PFAS-Beschränkungsverfahren. Und da ist Jörg einfach sehr stark involviert. Und so kam die Idee, dass wir einfach mal einen Podcast dazu machen. Und wir haben das wirklich nicht lange geplant. Ich kannte dann Leute, die haben ein Podcast-Studio. Und dann habe ich gesagt, gut, wen laden wir als erstes ein? Jörg hat gute Kontakte. Dann hatten wir jemanden von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Genau, dann haben wir gesagt, okay, dann legen wir los. Und mehr haben wir eigentlich nicht gemacht. Das ist Mittelstand. Also dann probiert man einfach mal aus. Und erst hatten wir überlegt, einen externen Moderator oder eine Moderatorin zu nehmen. Und dann haben wir gesagt, weißt du was? Also cool wäre doch, wenn ich das mache. Dann bleibt es einfach irgendwie in-house, hat einfach nochmal einen anderen Charakter auch. Und so sind wir gestartet. Allerdings sind wir jetzt nicht so super ambitioniert, weil es schon auch aufwendig ist. Ja. Also wir machen es einmal im Quartal. Das haben wir letztes Jahr einmal im Quartal gemacht. Dieses Jahr machen wir vielleicht 6 Podcasts. Ne? Jeder, der Podcast macht, weiß, eigentlich bräuchte man alle 2 Wochen einen Podcast, damit Leute auch dabei bleiben. Aber es geht wirklich so ein bisschen darum, auch transparent zu machen, was wir, also klar machen wir Dichtungen, das ist unser Produkt. Aber das Know-how und die Kompetenz, die dahinter steckt und die Beratungsleistung, das einfach auch so ein bisschen sichtbar zu machen, das ist schon wichtig.
Ja. Das haben wir vorhin so beim Rundgang ein bisschen besprochen, dass ihr nicht nur die Dichtung liefert und verkauft, sondern dass sie auch die Beratung macht, weil es gibt ja, wir haben es gesehen, zig verschiedene Dichtungen für die unterschiedlichsten Dinge, Stoffe, Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase und so weiter und alles braucht was und ihr beratet dann auch eure Kunden und das ist so ein Teil, verstehe ich jetzt, der Podcast ist ein Teil darauf aufmerksam zu machen.
Genau, also wir halten es schon auf einer sehr hohen Flughöhe, so dass es schon auch zu gesellschaftlichen Themen oder ich sag jetzt mal Branchenthemen irgendwo Anschluss hat. Wir machen in der Regel keine werblichen Veranstaltungen, wo wir jetzt unsere Produkte anpreisen oder so, sondern einfach wirklich was aufgreifen, von dem wir glauben, dass es sowohl für die Dichtungstechnik, aber auch zum Beispiel für unsere Kunden in der Industrie eine Relevanz hat.
Ja. Okay, und PFAS vielleicht nochmal kurz zu einordnen, das sind ja, ich glaube, Kunststoffe, die möglicherweise oder sind giftig und da ist so ein bisschen die Diskussion darum, ne, um das so zusammenzufassen.
Genau, also PFAS sind, ich kriege jetzt den Fachbegriff, weil es auch sehr
irgendwas mit Poly wahrscheinlich.
Ja, genau. Das ist eine ganze Stoffgruppe mit mehr als 10.000 Stoffen letztendlich. In der Vergangenheit wurden einzelne Stoffe reguliert und hier hat man einfach einen Stoffgruppenansatz genommen und letztendlich gesagt, wir regulieren die komplette Stoffgruppe. Also Jörg, unser technischer Direktor, der nutzt auch immer gerne das Beispiel der Beeren. Also sagen wir mal so, es gibt Beeren, die sind giftig und du würdest jetzt da hingehen und sagen, wir verbieten jetzt einfach mal alle Beeren, so pauschal. Und jetzt findet eben so ein bisschen die Arbeit statt, ja, aber was ist denn vielleicht nicht giftig? Ne? Das ist ein bisschen schwierig und für uns konkret betrifft es tatsächlich nur die Fluorpolymere. Das sind diese technischen Kunststoffe, die wir hier verarbeiten. Wir stellen sie auch gar nicht selber her. Und in der verarbeiteten Form sind sie dann sowieso nicht mehr schädlich. Ne? Und eine Herausforderung bei den PFAS-Stoffen ist, also sie werden halt gerne Ewigkeitschemikalien genannt, weil sie sehr, sehr schwer abbaubar sind. Dafür eignen sie sich aber wiederum auch für die Kreislaufwirtschaft. Also wenn man diese Dinge natürlich recycelt oder wiederverwendet oder in die Kreislaufwirtschaft überführt, dann halten die schon sehr lange. Das, ne, das ist so ein bisschen Fluch und Segen. Aber das ist eben ein Thema, was uns gerade sehr stark bewegt.
Sehr schön. Also ein kleiner Exkurs hier in die chemische Welt sozusagen.
Ja, genau.
Wir haben es am Anfang schon kurz so angesprochen. Also du hast in Amerika studiert oder vorher in München oder in Bayern.
In Bayern, genau.
Dann nach Amerika gegangen, dort lange Zeit gelebt. Und dein Vater, der kommt so aus der Vertriebsschiene. Also der hat immer schon, so habe ich das zumindest verstanden, Dichtungen vertrieben als Vertriebler. Mhm. Und hat dann irgendwann die eigene Firma gegründet und hatte dann eben die Chance in den 90er Jahren mit der Wendezeit hier in Annaberg, das ehemalige VEB-Dichtung, Kupferdichtungsringwerk.
Kupferdichtungswerk
zu kaufen, zu übernehmen. Jetzt habe ich mir so die Frage gestellt, beziehungsweise auch ein schönes Zitat von dir gelesen, das war, das muss ich mal raussuchen, ich wollte ursprünglich Menschen bewegen statt Maschinen. Das hört man jetzt ja auch so, dass du das immer noch so ein bisschen probierst. Klappt das noch so, wie du dir das gedacht hast? Also bewegst du mehr Menschen als Maschinen? Wie würdest du das sagen?
Auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass, glaube ich, also was ich eingangs gesagt habe, dass es auch meine zentrale Rolle ist, dass es darum geht, die Menschen im Blick zu haben. Also sowohl die Menschen hier im Unternehmen, aber als auch unsere Kunden. Ne? Und letztendlich glaube ich, auch wenn wir hier miteinander sprechen, geht es eigentlich immer um das Menschliche und das Persönliche. Ein Unternehmen zu lenken hat natürlich ganz viele Dimensionen, aber letztlich sind es natürlich auch die Menschen, die dieses Unternehmen nach vorne bringen. So. Und wenn du dich um die nicht kümmerst, dann alleine kriegst du jetzt sicherlich nicht so wahnsinnig viel bewegt. Ne? Vielleicht nochmal ein Schlenker zu dem Thema Heimat. Also meine Eltern kommen ursprünglich aus Süddeutschland. Die sind also auch Transplants sozusagen da im Ruhrgebiet. Und das führt vielleicht auch dazu, dass unser Heimatbegriff einfach sehr weit gefasst ist, auch als Familie. Letztlich sehr weit gefasst ist.
Okay. Also du hast ja einen amerikanischen Nachnamen.
Mein Mann ist Amerikaner, genau.
Wilson, deswegen, ja. Also das fasst ja diesen Heimatbegriff nochmal viel größer. Also das ist ja wirklich dann gar nicht so, wie wir vielleicht manchmal als Erzgebirger denken, die teilweise, um das jetzt auch gar nicht negativ sagen zu wollen, teilweise so in ihrem eigenen kleinen Kreis sind, aber ja, ich glaube, bei manchen Leuten jetzt beispielsweise bei dir ist der Heimatbegriff dann einfach gar nicht so eng gefasst.
Aber ich finde das auch total schön. Also wenn man lokal verwurzelt ist und eine starke Tradition hat, also ich merke das hier, klar, es prädestiniert in der Weihnachtszeit, wenn die Leute sich oder unsere Mitarbeitenden teilweise auch einen Tag frei nehmen, um ihr Haus zu schmücken, Schwibbögen rauszustellen. Also ich genieße das auch total und ich bewundere das auch total. Also ich finde, es braucht nicht das eine oder das andere. Ich finde, dass die Vielfalt das gerade ausmacht. Und für mich ist es auch wirklich eine total willkommene Abwechslung, wenn ich dann hier bin und hier stehen einfach andere Dinge im Vordergrund.
Stehen bei dir Schwibbögen im Fenster in Essen?
Wir haben sehr viele Räuchermännchen tatsächlich. Also das ist, die Kinder hatten so kleine auch. Das ist eigentlich eher so unsere Tradition, aber meine Eltern haben auch einen schönen Schwibbogen, ja.
Okay. Na gut, ich kann es nur empfehlen, sehr schön. Meine Freundin kommt nicht aus dem Erzgebirge und die hat sich jetzt nach einiger Zeit auch sehr damit angefreundet, dass es immer schön hell ist, wenn man nach Hause kommt.
Ja, auf jeden Fall.
Wie hast du denn dann zu diesen Turn, also um nochmal zurückzugehen, wir waren ja gerade beim Thema dieser technische Beruf, wie hast du denn dann so diesen Turn geschafft, im Endeffekt von der Nicht-Technikerin in Anführungsstrichen, also von der, naja, Kommunikationswissenschaftlerin, eher so der aus der sozialen oder kommunikativen Schiene kommt, zur Technik. Und dann auch in diese Männerbranche, was man manches Mal liest. Männerbranche, Industrie jetzt im Allgemeinen, Dichtungen vielleicht noch spezieller. Aber wie hast du das dann geschafft? Hast du Ausbildungen gemacht? Hast dich selber weitergebildet? Wie ging das?
Also erstmal habe ich im Unternehmen gelernt, Groß- und Außenhandelsmanagement ursprünglich, weil mein Vater schon gerne wollte, dass seine Kinder irgendwie ins Unternehmen einsteigen. Ich habe mich dann aber geweigert, nachdem ich die Ausbildung gemacht habe, habe ich erstmal mein eigenes Ding gemacht und ich glaube, das war auch sehr, sehr wichtig.
Dein Bruder hatte zwischendurch, glaube ich, mal die Firma inne.
Ja, genau. Mein Bruder hat sich auch lange Jahre eingebracht, ist jetzt aber einen anderen Weg gegangen und der hat auch eher die technische Schiene. Der hat hier auch am Standort seine Ausbildung gemacht, aber eher in einem praktischen Bereich. Genau. Ja, aber es ist letztendlich so, also erstmal finde ich eine Außenperspektive total wertvoll. Und wir haben ja viele Experten. Also ich muss jetzt keine technische Beratung selber machen. Das ist ganz gut. Ich hatte aber das große Glück, dass ich mir lange Jahre ein Büro mit Jörg Skoda geteilt habe, also unserem technischen Direktor. Und der ist ein Vieltelefonierer. Und da lernt man schon so einiges. Und Jörg ist auch jemand, der einem immer Dinge erklärt, also total gerne auch erklärt und total pragmatisch erklärt. Und das ist jetzt wieder der große Vorteil, wenn man aus der Kommunikation kommt, weil wir ja eigentlich so arbeiten, dass wir es einem Publikum erklären müssen. Und die Fragen dazu stellen kann ich ja, zu sagen, Jörg, aber wenn ich das jetzt zum Beispiel einen Fachbeitrag schreibe, wie erkläre ich das denn dann? Und damals habe ich fast alle Fachbeiträge geschrieben oder auch die Sachen, die auf unserer Webseite sind. Das heißt, ich musste immer in den Austausch mit den Fachverantwortlichen und darüber habe ich einfach wahnsinnig viel gelernt und mitgenommen.
Also war dein Kollege Jörg schon so jemand, der da sehr viel Wert auch drauf gelegt hat, dass du das verstehst, was du mit ihm zusammen machst? Kann man das so sagen?
Das hat sich organisch ergeben.
Hat sich ergeben.
Ja, also da war jetzt nicht, dass wir uns hingesetzt haben, sondern, also wie gesagt, Jörg ist der ist unser Technical Director, also der hat so viele Kundenanfragen, Beratungsthemen, die der hat und wie gesagt, das macht er überwiegend am Telefon. Und wenn ich da mal was mitgehört habe, habe ich zum Beispiel gesagt, ja, was war das denn jetzt? Kannst du mir das mal kurz erklären? Oder wenn wir unterwegs sind, also du hast es vorhin gesagt, 5,5 Stunden fahren, ja, ich bin auch mal mit Jörg unterwegs, dann erklärt der mir was. Und so kriegst du das dann halt über die Zeit mit. Ja.
Ich frage jetzt nur so, weil ich mir gedacht habe, okay, ich bin auch manchmal so auf Messen, wo es viel um Industrie geht, weil ich selber eine kleine Firma habe und also das ist schon ein sehr männerlastiger Beruf. Alles, was so, ich sag mal, in Richtung Metall geht oder insgesamt einfach, bei euch in der Firma waren jetzt relativ viele Damen und Frauen auch. Jetzt bist du aber sicherlich im Managementbereich, im höheren Management so, ich weiß nicht, kannst mir gerne widersprechen, aber wahrscheinlich eine Ausnahme in diesem Bereich.
Das ist schon so, ja.
Ist schon so. Und wenn du dann auf einer Messe zum Beispiel bist, gehe ich mal davon aus, wird ja immer mal so sein, dann ist man dort sicherlich eine der wenigen, die da als CEO dabei sind. Hast du da schon mal so Fälle, wo dann so ein bisschen ich mache jetzt mal ein Zitat so, ich habe es mir bloß so vorgestellt, ich möchte es einfach mal so aussprechen, wie ich es mir gedacht habe, dass dann so Bockwurst romantisch hier um 10.30 Uhr dort gestanden wird am Stand und so nach unten geguckt, ja Kindchen, komm, ich erkläre dir jetzt hier mal die Dichtungswelt. Gab's das schon mal, solche Fälle?
Also ich glaube, das wird es immer geben. Schöner war das eigentlich, als ich noch ein bisschen mehr inkognito war und man gar nicht wusste, wer das jetzt ist, der da auf dem Stand ist oder überhaupt mit dabei ist. Ich habe grundsätzlich keine Visitenkarten dabei. Und also die Kollegen, die dann so eine Messe betreuen, ne, die unterhalten sich ja dann auch mit den Kunden, die kommen und so weiter. Und dann kommt möglicherweise mal die Frage nach Geschäftsführung oder Unternehmensleitung. Und darauf warte ich dann eigentlich immer. Und dann stellen die mich vor und dann merkt man schon manchmal, dass denjenigen, die jetzt was anderes erwartet haben, irgendwie alles aus dem Gesicht fällt. Wie gesagt, das hatte mal jemand auf einer Messe gesagt, die wichtigen Personen, die brauchen keine Visitenkarte. Und so habe ich es dann auch gehalten, dass ich gesagt habe, naja, also müssen die mich halt erstmal so kennenlernen. Ich finde das nicht schlimm. Also das ist tatsächlich so und darüber könnte ich mich jetzt natürlich beschweren. Aber ich glaube, man findet so ein bisschen seinen eigenen Weg. Ich habe mich nie wirklich komplett diskriminiert gefühlt oder wenn das so ist, dann würde ich das auch offen ansprechen. Was ich versuche, ist tatsächlich anderen Frauen, sei es in Führungspositionen, muss nicht zwingend nur die Industrie sein, schon den Rücken zu stärken und auch gewisse Erfahrungen, die ich gemacht habe oder, wie soll ich das sagen, Hacks, Skills, die ich mir angeeignet habe im Umgang in so einer Männerdomäne auch weiterzugeben. Weil da gibt es für mich jetzt wirklich nicht ausreichend Vorbilder. Ich fühle mich hier sehr wertgeschätzt. Ich fühle mich auch absolut akzeptiert, sowohl im Unternehmen als auch in der Branche an sich. Das hat aber sicherlich auch damit zu tun, dass ich in der European Ceiling Association einfach auch mal den Vorsitz hatte für mehrere Jahre. Aber grundsätzlich ist das schon so, dass Männer da dominieren. Ich muss mich mit denen aber jetzt auch nicht irgendwie auf eine fachliche Ebene einlassen und da kann ich dann auch andere Leute holen, die das dann besser können als ich. Aber irgendwann, das merkt man einfach, ist es immer so, dass die halt die oberste Person sprechen wollen und dann sind schon viele doch noch überrascht, ne, dass es jetzt eine Frau ist.
Also immer noch überrascht?
Ja, denke ich schon, ja.
Okay, das ist eigentlich schon so ein bisschen auch, also würdest du das als traurig beschreiben? Oder ist es noch so eine alte Generation von also das sind ja wahrscheinlich keine 20-Jährigen, die dann überrascht sind, sondern das sind dann wahrscheinlich schon so End-50er, die dann überrascht sind, oder? Wie würdest du das sagen?
Naja, also ich glaube gar nicht, dass das ist ja keine Absicht, die dahinter steckt. Ne? Bei uns sind das jetzt einfach viele Ingenieure, die das gewohnt sind, dass die irgendwie mit ihresgleichen sprechen und da sind einfach viele, viele männliche Ingenieure mit dabei. So. Und dann ist das schon außergewöhnlich. Jetzt bin ich keine Ingenieurin, muss ich auch nicht sein. Ich merke das nochmal in dieser European Ceiling Association, da sind jetzt auch jüngere Frauen mit dabei. Das, ich glaube, als ich da angefangen habe, war ich wirklich mit einer der einzigen Frauen, die da war. Jetzt sind es vielleicht 5 bis 10 von 100. Aber ich würde das jetzt gar nicht zwingend auf irgendeine Altersgruppe beschränken, sondern ich meine, das, was man sieht oder der Kreis, mit dem die sich umgeben, wenn das halt sehr männerdominiert ist, sticht man als Frau einfach erstmal heraus. Ne? Und dann ist es so ein bisschen die Frage, wie geht man damit um? Ne? Und da kann man sich schon auch Platz verschaffen und auch Gehör verschaffen letztendlich.
Jetzt hast du gerade gesagt, so Vorbilder, Role Models gibt's. Also hast du da jemand Spezielles, der dir einfällt, wenn du sagst, okay, da habe ich immer schon vielleicht als Jugendliche oder als junge Frau drauf geschaut, auf die Person oder jetzt auch aktuell, vielleicht hast du jemanden im Kopf?
Also ich orientiere mich grundsätzlich an unterschiedlichsten Frauen. Das können Freundinnen sein, die aber vielleicht auch in ganz anderen Bereichen als ich tätig sind und versuche da auch wirklich aktiv immer den Austausch zu suchen. Wenn es jetzt im Unternehmenskontext ist, dann ist jemand, der mich wahnsinnig inspiriert, Tina Müller. Die ist aktuell CEO von Weleda, war vorher Douglas, hat aber auch als Chief Marketing Officer, ich glaube, bei Opel auch gearbeitet, weil ich ja auch eher den Marketingbereich bei uns besetze. Und ich finde das, was sie macht, einfach super mutig, wie sie Unternehmen umbaut, auch super mutig. Und finde sie so sehr bodenständig und einfach sehr authentisch dabei geblieben. Dann ist es allerdings auch so, dass ich mich durchaus auch an männlichen Vorbildern orientiere, von denen ich einfach glaube, dass sie einen guten Job machen. Das ist jetzt natürlich nicht mittelstandsgeprägt, wenn ich jetzt Markus Steilemann, CEO von Covestro, sage, aber da finde ich auch das, was er mit dem Unternehmen macht, finde ich phänomenal. Und ich finde auch einfach, dass er eine gute Kommunikation hat und man einfach merkt, dass so sein Wertekonstrukt auch intakt ist. Und dann sind es einfach Menschen, die mir hier und da begegnen, von denen ich mir immer wieder was mitnehme. Ja.
Wenn du gerade sagst Wertekonstrukt, ist das für dich so ein, oder du redest auch viel oder man liest viel, zum Beispiel bei LinkedIn, dass du viel von Zukunft redest, vielleicht auch so ein bisschen Trends der Zukunft. Ist das auch so ein Trend der Zukunft, Wertekonstrukt, dass es wichtiger wird für eine Firma?
Das ist so ein zweischneidiges Schwert, würde ich sagen. Wenn man sich künstlich irgendwie Werte verordnet, jetzt sind wir ein familiengeführtes Unternehmen und ich würde sagen, die Werte liegen in unserer DNA. Das sind letztendlich die Werte, die wir auch als Familie verkörpern. Das brauchen wir nicht, uns nicht jetzt von außen vorzugeben. Ich glaube, das spürt man auch hier im Unternehmen.
Was sind die? Was sind die Werte?
Also das ist natürlich respektvoller Umgang, ne? Was wir gemacht haben, ich gehe vielleicht nochmal einen Schritt zurück, ist jedoch diese Werte, die man implizit spürt, explizit deutlich zu machen. Ne? Also zu sagen, ja, wenn wir so unterwegs sind, das haben wir auch mit Mitarbeitenden gemacht, das haben wir Anfang letzten Jahres gemacht, aus allen Abteilungen Mitarbeitende eingeladen, um einfach nochmal herauszuarbeiten, was ist denn letztendlich das Besondere, das, was EDT ausmacht und wie, also welchen Namen geben wir diesen Themen, ne? Oder welchen Namen geben wir diesen Eigenschaften? Dazu gehört Verlässlichkeit, Gradlinigkeit, Menschlichkeit, Neugier. Das sind so ein paar unserer Werte, die eben zum Beispiel, wenn du sagst Trends, Neugier ist letztendlich, ne, einfach auch immer offen zu bleiben. Also offen anderen Menschen gegenüber, aber auch offen neuen Technologien gegenüber. Und Menschlichkeit reflektiert letztendlich das, was uns ausmacht, das absolut Bodenständige. Ne? Also jeder, der meinen Vater kennt, der uns als Familie kennt, weiß, dass wir eine totale Bodenhaftung haben. Und das ist uns auch im Kundenkontakt zum Beispiel wichtig. Also ich weiß noch, wir haben jetzt seit diesem Jahr einen zentralen Vertriebsleiter über alle Standorte. Und häufig, wenn wir mit Kunden da sind, dann übernachten wir im Sauwald hier in Annaberg. Und letztlich hatte ich ihm zum Beispiel mal den Link geschickt fürs Mamacita in Oberwiesenthal. Und dann sagt er, ja, er geht mit Kunden aber schon echt ganz gerne in den Sauwald. Ich weiß nicht, ob du schon mal im Sauwald warst, aber die Familie Stöckel, die sind super bodenständig, ne? Die bedienen selber noch. Das ist total herzlich und total warm. Und ich habe dann nur zu ihm gesagt, ja, das passt auch zu uns. So sind wir einfach auch unterwegs. Ein Key Account Manager kann man mal ins Mamacita mitnehmen, finde ich auch, ist auch wirklich total schön. Aber wenn ich jetzt sagen müsste, was entspricht so unserem Kern, dann sind wir bei so einem bodenständigen Familienbetrieb einfach viel, viel besser aufgehoben. Und das wollen wir auch gar nicht verstecken. Also wir wollen uns nicht so geben, als seien wir irgendetwas, was wir nicht wirklich verkörpern.
Ihr habt ja in den 90ern dieses Werk hier, die VEB, übernommen von der Treuhand. Treuhand, das Streckgespenst, würde ich jetzt mal so sagen, für viele.
Auch für meinen Vater.
Und jetzt könnten ja einige sagen, okay, ja, ihr habt halt einfach in den 90ern eine komplette Firma günstig erworben. Ich weiß jetzt nicht, wie viel, aber ist ja auch wurscht. Können jetzt ja böse Zungen behaupten. Was stellst du denen entgegen?
Dem muss ich gar nichts entgegenstellen. Also ich hole vielleicht ein ganz kleines bisschen aus. Wir haben mit dem VRB Kupferring schon vor der Wende zusammengearbeitet. Diese Dichtungen, die ich dir unten gezeigt habe, mit der metallischen Inneneinfassung. Damals war die Zeit, wo das Asbestmaterial ersetzt werden musste. Und dieses Graphitmaterial war ein neues Material, mit dem man experimentiert hat. Das hatte aber unterschiedliche Probleme, die man mit so einer Inneneinfassung in den Griff kriegen konnte. Die hat unter anderem mein Vater mitentwickelt. Wir haben aber niemanden gefunden, der uns die machen wollte, weil für alle Automobilzulieferer waren die Stückzahlen, die wir brauchten, viel zu klein. Und mein Vater hatte einen Bekannten, der kam hier aus der Region und der hat gesagt, fahr doch mal hier vorbei und frag die doch mal, ob die das machen würden. Und die haben das gemacht. Mein Vater hat dann damals noch, also das war kurz vor der Wendezeit, Material rübergebracht, weil die natürlich keinen Edelstahl hier so kurzfristig bekommen konnten. Und das heißt, wir haben mit dem Unternehmen schon vorher zusammengearbeitet und jetzt mit der Wendezeit ging es eben darum, weil wir ein Patent darauf hatten, waren natürlich auch die Wettbewerber total interessiert daran, dieses Unternehmen zu kaufen. Und alle, die damals dabei waren, es gibt jetzt auch noch Personen im Unternehmen, die diese Zeit miterlebt haben, haben alle gesagt, das war wie im Wilden Westen, klar, mit der Treuhand damals. Also ich habe es jetzt selber nicht miterlebt. Aber letztendlich war es so, dass unterschiedliche Konzepte vorlagen und mein Vater gesagt hat, dass die Belegschaft entscheiden muss, für welches Konzept sie sich entscheidet oder mit wem sie mitgehen will. Also das war ein Hü und ein Hot. Mal hat das zugesprochen bekommen, dann hat es wieder jemand anders bekommen. Und letztendlich hat sich die Belegschaft für meinen Vater ausgesprochen und gesagt, das ist das Konzept, was uns am ehesten überzeugt. Und wir stehen hinter Herrn Notter. Und genau, also wir hatten vorher noch keine Produktion. Mein Vater hat ausschließlich gehandelt. Ich sage jetzt mal, hatte damals maximal 10 Mitarbeitende und hat dann im Prinzip einen kompletten Produktionsbetrieb mit 50 Mitarbeitenden damals übernommen. Und jetzt kann man klar sagen, günstig erstanden. Aber also wir waren ja damals gerade selber knapp 10 Jahre, noch nicht mal 10 Jahre alt als Unternehmen. Also er hatte noch 1984, wie gesagt, gegründet. Und das muss man sich, glaube ich, auch erstmal zutrauen. Das ist schon eine Hausnummer.
Mir ist jetzt auch sofort Mut in den Kopf gekommen. Genau. Also das ist auch in einem, in dem Sinne fremden Land, war ja dann so, so eine Firma zu übernehmen. Und war jetzt eine provokante Frage sicherlich, aber auch wenn man sich 30 Jahre am Markt hält und hast uns gezeigt, ihr hättet rein theoretisch noch Platz, um was anzubauen. Ihr habt ja auch angebaut hier, sind hier so ein bisschen durchgeschlängelt zu Halle 3 hoch und dann wieder runter. Also es hat Früchte getragen und da gibt es ja auch Negativbeispiele, wo es eben genau in die andere Richtung geht und dann solche Betriebe einfach ausgenommen wurden, sage ich jetzt mal.
Genau, also für meinen Vater war auf jeden Fall wichtig, dass das Sortiment war natürlich ein ganz anderes, weil das Unternehmen hat schon eher Automobildichtungen gemacht. Also er musste schon das Sortiment umstellen, aber er hatte hier natürlich ganz viele hoch ausgebildete Mitarbeitende am Standort und hat sich dann auch überlegt, okay, was macht denn jetzt Sinn? Und dann hat er eben begonnen, zum Beispiel diese ganze Kunststoffsparte sukzessive aufzubauen, weil da einfach auch viel mehr technisches Know-how drin steckt. Und das wäre, glaube ich, auch ohne die Mitarbeitenden hier, hätte das so nicht funktioniert. Aber das finde ich schon auch nochmal beachtlich. Also das und nicht nur das Unternehmen. Also das Unternehmen musste sich natürlich neu erfinden. Die Mitarbeitenden mussten sich neu erfinden. Aber für die Menschen aus der ehemaligen DDR, die mussten sich ja alle komplett neu erfinden. Ne? Und meinem Vater war einfach wichtig, dass auch wirklich ausreichend Arbeit da ist für alle Personen, die damals mitgegangen sind. Ne? Und jetzt sind wir knapp 150 Personen hier am Standort und 200 Mitarbeitende oder etwas mehr als 200 Mitarbeitende über alle Unternehmen. Also wir haben noch einen Standort in Spanien und sind in China mittlerweile auch unabhängig. Genau.
Und wenn der Schwerpunkt so stark auf Annaberg liegt, hast du dir da irgendwann mal Gedanken gemacht, herzuziehen, deinen Lebensmittelpunkt zu verlagern? Ich weiß jetzt nicht, deine Kinder werden wahrscheinlich schon aus dem Haus sein.
Nee, meine Kinder sind noch nicht aus dem Haus.
Okay, aber könnt ihr ja mal werden oder sie werden vielleicht mal aus dem Haus gehen und dann kann ja sein, aber ist es so, hast du da mal drüber nachgedacht? Auch die Fahrt, man stellt sich ja dann schon manchmal so die Frage, muss das alles sein oder kann ich es nicht teilweise auch einfacher haben?
Also wir haben ja angestellte Geschäftsführer, jetzt einen angestellten Geschäftsführer, der sich um das operative Geschäft kümmert, der pendelt im Moment auch. Wir hatten jemanden vormals aus Süddeutschland, jetzt haben wir jemanden aus NRW. Meine Aufgabe ist ja grundsätzlich eine andere. Also das Unternehmen, sage ich mal, das es vor 30 Jahren war, wo mein Vater noch wirklich sehr stark involviert war. Und was wir jetzt haben, ist schon ein anderes, weil wir natürlich eine ganz andere Führungsmannschaft haben. Wir haben 6 Prokuristen, also die das Unternehmen in- und auswendig auch kennen oder sehr gut kennen. Einige Jüngere, die das Unternehmen in der Zukunft weiterentwickeln werden. Und die können das Daily Business schon sehr, sehr gut tragen. Also deswegen besteht nicht zwingend die Notwendigkeit, dass ich wirklich 365 Tage im Jahr hier bin. Ich mache das immer bedarfsabhängig. Also dieses Jahr bin ich alle 2 Wochen da, aber letztes Jahr war ich vielleicht einmal im Quartal da.
Du hast ja auch vorhin gesagt, also kleines Wort, aber du hast gesagt, du lenkst das Unternehmen. Du hast nicht gesagt, du leitest das Unternehmen. Das heißt, du, ich will jetzt nicht sagen, die anderen haben so ein bisschen Steuer in der Hand, aber du gibst ihnen die Möglichkeit, in die richtigen Richtungen zu steuern und zu lenken. Und du, also du lenkst es im Endeffekt noch und die anderen steuern es in die richtige Richtung.
Genau, also das ist meiner Meinung nach auch wichtig. Das vergisst man vielleicht auch immer so ein bisschen, um ein familiengeführtes Unternehmen zu bleiben, braucht es Familie. Jetzt sind meine Kinder noch nicht aus dem Haus. Ich habe zwei Neffen, die sind auch noch nicht aus dem Haus. Ob die das Unternehmen mal führen werden, das wissen wir noch nicht. Das heißt, ich sehe es als meine Aufgabe, das Unternehmen so aufzustellen, dass es möglicherweise auch mal eine Generation überspringen kann. Dazu braucht es natürlich ein Management-Team, das einfach gut funktioniert, das möglicherweise aber nicht zur Familie gehört. Und was, glaube ich, was man immer so implizit so eine implizite Annahme ist, dass man, also man sagt das, glaube ich, immer so standardmäßig, flache Hierarchien, kurze Wege in Familienunternehmen. Ja, aber was bedeutet das denn konkret? Das bedeutet, eigentlich haben die Mitarbeitenden hier wirklich direkten Einfluss darauf, ob das ein Familienunternehmen bleibt oder nicht. Weil ich alleine kann dieses Unternehmen nicht mehr führen. So, das heißt, ich brauche ein Management-Team, das entsprechend ausgebildet ist, das Erfahrung mitbringt, aber auch neue Impulse setzt, damit es mir überhaupt möglich ist, gemeinsam mit diesem Team dieses Unternehmen in die Zukunft zu führen und gegebenenfalls, wie gesagt, eine Generation zu überspringen.
Ist das so jetzt der größte Struggle, den du hast in den nächsten Jahren, dieses Führen in die Zukunft? Oder ist das so immer ein aktuelles Thema, was immer besteht? Also, oder sagen wir mal noch prägnanter, ist das so die größte Herausforderung für dein Unternehmen? Oder was wäre die größte Herausforderung? Vielleicht auch offener gefragt.
Also der größte Struggle, das ist das Schöne. Für mich ist das kein Struggle, sondern ich finde das eine super spannende Aufgabe und ich finde das ist echt ein echtes Geschenk, ne, dass ich die Möglichkeit habe, das Unternehmen so auszurichten, dass es Fortbestand hat. Das ist schwierig, gar keine Frage, aber das ist eine tolle Aufgabe. Struggle würde ich nicht sagen, aber wir sind gerade im Moment an dem Punkt, wo wir einfach einen Generationenwechsel haben. Und das bedeutet nicht nur mein Vater, der wird dieses Jahr 83, sondern auch einer der langjährigen Geschäftsführer, der war 25 Jahre im Unternehmen, der scheidet dieses Jahr aus. Und dann gibt es andere Schlüsselpositionen, die scheiden innerhalb der nächsten 3 bis 5 Jahre aus. Also es wird schon sehr viel Wissen, einfach auch Historie gehen. So, das ist einfach so, aber andere Unternehmen stehen vor der gleichen Herausforderung. Ich glaube, dass wir da gut aufgestellt sind, das wirklich auch gut zu lösen. Ne? Herausforderungen sind ansonsten also letztendlich die globalen Herausforderungen, die wir sehen. Ne? Und das wird sich meiner Meinung nach nicht mehr ändern. Also, dass es immer durch äußere Umstände eine gewisse Unsicherheit gibt und dass man eigentlich noch stärker in der Lage sein muss, sich schnell zu adaptieren. Das sehe ich eher als eine Herausforderung auch für den Mittelstand. Auch da, glaube ich, sind wir gut aufgestellt, also der Mittelstand grundsätzlich, aber das ist natürlich, das ist schon schwierig, ja.
Dann danke erstmal dafür, für diese ganzen Themen, die wir jetzt hier durchgerattert haben. Und ich habe noch 3 Fragen ganz zum Schluss, die jetzt mit dem gar nicht so viel zu tun haben, aber irgendwo auch doch, die ich allen Podcast-Gästen stelle. Und wo man einfach ein bisschen vergleichen kann, vielleicht auch, wie die alle drauf sind. Und die würde ich jetzt gerne noch stellen, ganz zum Schluss.
Ich bin gespannt. Oh Gott.
Und es ist für dich vielleicht auch gar nicht so selbstverständlich und einfach, weil das sicherlich ein bisschen, naja, nicht erzgebirgisch-spezifische Fragen, ach, hör sie dir einfach an, ich rede manchmal zu viel. Wenn du ein erzgebirgisches Wort oder wenn du ein Wort fürs Erzgebirge finden müsstest, also eher ein Wort fürs Erzgebirge, welches wäre das?
Hamid. Also ich sage dann die Erklärung im Nachgang. Als Botschafterin, glaube ich, musste ich auch sagen, was ich mit dem Erzgebirge verbinde oder zum Beispiel auch welches Wort. Ich hatte Alpha Bipscht, weil ich das so, also von der Aussprache, aber ich glaube, das ist nicht erzgebirgisch, sondern das ist, glaube ich, sächsisch. Ne?
Ja.
Genau. Und dann habe ich meine Kollegen gefragt hier am Standort und habe gesagt, was würde euch denn stolz machen? Also was, ne, ist ein Wort, wo ihr sagt, also wenn das ein Wort wäre, mit dem ich mich auch verbinde, dann würdet ihr stolz empfinden. Und dann haben die lange überlegt und dann haben wir hin und her diskutiert und dann haben sie gesagt, nein, eigentlich Hamid trifft es am besten. Genau. Und das nutze ich jetzt auch immer mal wieder, weil ich es einfach auch schön finde, weil die Menschen hier einfach aus der Heimat verbunden sind.
Sehr schön. Du packst deine Tasche und darfst drei Dinge mitnehmen. Was darf das sein? Du gehst zum Beispiel auf eine einsame Insel. Was wird auf jeden Fall nicht fehlen dürfen?
Ich brauche auf jeden Fall Lippenbalsam. Das brauche ich immer. Es sind Dinge, ne? Oh Gott, eigentlich brauche ich gar nicht so wahnsinnig viel. Doch, ich brauche ein Heizkissen. Auf jeden Fall, ich brauche ein Heizkissen. Mir ist immer kalt.
Auch auf der einsamen Insel?
Ja, wer weiß, wenn da nicht ständig die Sonne scheint. Naja, das kann okay. Ich ja nicht ein. Das kann, dann würde ich eine Wärmflasche mitnehmen wahrscheinlich. Und zur einsamen Inselfrage würde ich immer sagen, hart gekochte Eier.
Weil die, Fragezeichen bei mir.
Ja, wieso? Aber weil die gut, das sind gute Nährstoffe drin. Ich liebe hart gekochte Eier.
Okay. Interessant, das ist so spannend. Diese Frage ist wirklich, die wirkt immer so simpel, aber man kann da bei vielen Leuten sehr auf Dinge schließen, so die viel unterbewusster sind. Also.
Ja, das ist ein gutes kleines Nährstoffpaket. Ne? Ich meine, die werden mir zwar schnell ausgehen. Ich habe dann überlegt, eigentlich bräuchte ich dann auch noch Remoulade dazu, wenn ich kein Salz habe.
Am besten eine Henne.
Aber gut, eine Henne wäre auch noch gut, ja. Aber ja, ich habe ja nicht so, ob ich für eine Henne Platz habe, weiß ich nicht.
Dann danke, Simone Wilson. Ich hier sein durfte, dass wir hier sein durften und uns einmal IDT ein bisschen genauer anschauen durften, jetzt mit dir sprechen durften. Und gerne bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne, vielen Dank.
Das war mein Gespräch mit Simone Wilson. Ich hoffe, ihr konntet genauso viele spannende Einblicke mitnehmen wie ich in ein Unternehmen, das weit über die Regionen hinaus aktiv ist und in eine Persönlichkeit, die zeigt, dass Frauenpower in einer männerdominierten Branche absolut ihren Platz hat. Natürlich merkt man, dass Simone nicht im Erzgebirge aufgewachsen ist oder hier ihren Lebensmittelpunkt hat. Und trotzdem ist sie eine echte Playerin, die hier Wertschöpfung schafft und vor allem auch eine große Wertschätzung für unsere Region mitbringt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da, teilt den Podcast mit Freunden oder Bekannten und gebt uns Feedback. Darüber freuen wir uns ganz besonders. Ich sage danke fürs Zuhören, bleibt auf jeden Fall gesund, neugierig und zuversichtlich. Bis zum nächsten Mal.
Das war Herzschlag. Der Podcast aus dem Erzgebirge. Alle Infos zum Kanal findest du in der aktuellen Episodenbeschreibung. Herzschlag ist eine Produktion von Erzgebirge. Gedacht, gemacht. Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und des Freistaates Sachsen.